Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katrin. Ich bin von der Juventa, dem Rettungsschiff Juventa, von der Organisation Jugend rettet, die das damals gekauft hat. Und das ist die Marie hier mit mir.
Hallo, guten Nachmittag. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Marie. Ich arbeite im Bereich politische Beratung und Advocacy für Seenotrettungsorganisationen und arbeite im Europäischen Parlament für die Europäische Linke zur Migrationspolitik. Und die Katrin wird anfangen mit dem Juventa Case und dann werden wir ein bisschen über die EU reden und über Kriminalisierung von Solidarität, die gerade in Europa verschiedene Gesichter annimmt.
Genau, ich fange an, euch ein bisschen was zu Juventa zu erzählen. Ich war selbst circa ein Jahr an Bord der Juventa, aber auch an Land im Projekt aktiv. Und wir haben von Juli 2016 bis August 2017 in insgesamt 16 Rettungsmissionen ca. 14.000 Menschen retten können vor der libyschen Küste. Und es war dann am 2. August 2017, wie manche wahrscheinlich schon wissen, dass die Juventa beschlagnahmt wurde. Was dem vorangegangen ist, war, dass zunächst eigentlich die Zusammenarbeit mit der italienischen Seenotleitstelle ziemlich gut war und dass wir mit den Behörden und auch mit den Akteuren auf dem Wasser, unter anderem Frontex und dem Militär und der Küstenwache, ganz gut zusammenarbeiten konnten. Und es gab dann aber im April 2017 so einen sehr offensichtlichen Bruch, an dem wir aus einer Rettungsaktion abgezogen wurden. Uns war damals überhaupt nicht klar, was vor sich ging. Wir mussten 7 Boote in Seenot laut Anweisung der Seenotleitstelle zurücklassen, wurden nach Lampedusa beordert und konnten erst 24 Stunden später oder länger sogar zurückkehren. Und alleine dieser Ausfall der Juventa hat, wie wir danach leider rausfinden mussten, mindestens 1.000 Menschenleben gekostet. Und das sind 1.000 Menschen, die es nicht mal vermutlich in eine Statistik geschafft haben. Was wir danach rausgefunden haben, unter anderem durch die Beschlagnahmung, bei der uns die Ermittlungsakte zur Verfügung gestellt wurde, es waren 550 Seiten, dass unter anderem eben jener Vorfall, bei dem wir nach Lampedusa beordert wurden, dafür genutzt wurde, dass unsere Brücke verwanzt wurde. Also das Schiff, dort wo die Kapitäne sich aufhalten und wo die ganze Kommunikation stattfindet mit den anderen Schiffen, da wurde eine Wanze installiert vom italienischen Geheimdienst und wir wurden daraufhin 4 Monate lang abgehört. Genau, dann gab es tatsächlich so nach und nach haben wir aus dieser italienischen Akte, nachdem wir sie mühsam übersetzt haben, rausgefunden, dass tatsächlich schon 2 Monate nach der ersten Mission von der Juventa die Ermittlungsverfahren gegen uns angefangen haben. Das heißt, die italienische Staatsanwaltschaft hat Post bekommen, und zwar von 2 Sicherheitskräften, die an Bord eines anderen Rettungsschiffes an Bord waren. Die waren da im Rahmen ihrer Arbeit und wir wissen im Nachhinein auch, dass die beiden Verbindungen zur identitären Bewegung haben. Und deren Beobachtung und deren Annahme, dass die Crew der Juventa und die Rettungsmissionen, die da stattfinden, eigentlich gar keine Rettungsmissionen sind, dass das sogenannte verabredete Meetings sind, wo wir Leute übernehmen, die nie in Seenot waren und so weiter, hat tatsächlich dazu geführt, dass die italienischen Behörden umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen in Gang gesetzt haben. Unter anderem die Wanze auf der Brücke. Sie haben dann später noch einen verdeckten Ermittler eingesetzt, auch auf einem anderen Rettungsschiff. Und sie haben unzählige Telefone abgehört, hauptsächlich in Italien, von allen möglichen NGOs. Es war dann circa ein Jahr nach der Beschlagnahmung der Juventa, dass wir jetzt wissen, dass gegen 10 von uns ermittelt wird und dass der Vorwurf Beihilfe zur illegalen Einwanderung lautet. Das ist ein ziemlich ernstzunehmender Vorwurf und darauf stehen in Italien ein Strafmaß von 20 Jahren Haft. Also zwischen 5 und 20 Jahren, 5 Jahren sind die Mindeststrafe und Kleiner Funfact, 15.000 Euro Geldstrafe pro illegalem eingereister Person mal 14.000 macht 210 Millionen Euro Geldstrafe zusätzlich zu 20 Jahren Haft. Genau. Wir sind im Moment in diesem Verfahren. Wir haben gerade aktuell noch keine Akteneinsicht. Es gibt recht wenig Informationen zu dem, was uns tatsächlich vorgeworfen wird. Wir wissen das, was wir wissen, noch aus der Akte, die uns damals bei der Beschlagnahmung zur Verfügung gestellt wurde. Da wird Bezug genommen auf drei einzelne Situationen, die wir sehr erfolgreich mithilfe der Forensic Architecture widerlegen konnten. Und es gibt einen Film, den ich jedem sehr ans Herz legen würde. Der ist circa eine halbe Stunde lang, in dem wir eine ausführliche forensische Gegenanalyse und Darstellung der Situationen gemacht haben, die uns da eigentlich ganz anders ausgelegt wurden. Genau, das im Zuge der Beschlagnahmung des Schiffes wurden mir persönlich auch mein Laptop, mein Handy und alle meine persönlichen Gegenstände beschlagnahmt, weil ich zum Zeitpunkt die Einsatzleiterin war. Und im Moment sieht es so aus, dass all diese Daten ausgelesen und ausgewertet werden und danach sozusagen mit der Anklageerhebung gerechnet werden kann gegen mich und neun meiner Kolleginnen. Genau, ich würde dich mal weitermachen lassen.
Also der Jointer-Fall ist ein ganz konkreter Fall, an dem man sehr gut sehen kann, wie die Externalisierung der europäischen Außengrenzen in die Praxis umgesetzt wird und wie Kriminalisierung aussehen kann. Und da ist der Jointer-Fall ein sehr, sehr essentieller, wichtiger Fall, der viel Aufmerksamkeit bedarf und wo die Zivilgesellschaft sich überlegen muss, wie man dort unterstützend wirksam sein kann. Ich glaube, um den Kontext ein bisschen größer zu machen, ist es unerlässlich, sich die europäische Politik dahinter anzugucken. Europäische Migrationspolitik wird auf europäischer Ebene entschieden. Das ist nichts, was Nationalstaaten alleine tun. Das ist kein italienisches Problem. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle immer wieder klar machen müssen, dass es eine politikgetriebene Kriminalisierung gibt, die unterschiedlichste Auswirkungen hat. Und da ist der Joventa-Fall eben ein sehr prominenter, wichtiger Fall, den wir wirklich weiter unterstützen müssen. Wenn wir uns angucken, dass die Europäische Union in den letzten Jahren massive Aufstockung betrieben hat, wenn es darum geht, die europäischen Grenzen zu schützen, würde ich gerne ein Augenmerk darauf legen, dass wir wirklich gerade in der Situation sind, in der geltendes Recht sich so massiv verändern wird in den nächsten Monaten und wenigen Jahren, dass das, was heute noch illegal ist und das, was europäische Staaten heute noch nicht tun dürfen, in relativ kurzer Zeit legal werden kann. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel, weil das jetzt gerade sehr aktuell ist. Und es ist ein bisschen komplex, aber eigentlich auch nicht. Und es ist irgendwie, glaube ich, sehr wichtig, dass das in unseren Köpfen ist und dass wir verstehen, was da passiert. Wir haben die europäische Grenzschutzagentur Frontex, die ein europäisches Mandat hat, die Außengrenzen zu schützen und die Europäische Union vor Schmuggelei zu schützen. Das ist das Mandat, was Frontex hat. Und durch die Initiative von Bundeskanzler Kurz aus Österreich gibt es nun die Bestrebung, das Frontex-Mandat massiv auszuweiten. Die Europäische Kommission hat einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt im Oktober, also vor zwei Monaten. Und dieser neue Gesetzentwurf soll jetzt im Schnellverfahren durch die legislative Apparatur des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rats durchgeboxt werden. Wir haben im Mai 2019 Europawahl. Das heißt, der Plan der Europäischen Union ist, diese Mandatserweiterung von Frontex vor der Europawahl abzuschließen. Und ganz konkret bedeutet das, und dieses Mandat sieht ganz konkret vor, dass die Frontex-Grenzschutzagentur nicht nur in Mitgliedstaaten der Europäischen Union tätig sein darf, sondern darüber hinaus. Das heißt, geplant ist, dass Frontex in Drittstaaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, aktiv Grenzen schützen darf und damit nicht nur eine europäische Grenzschutzagentur ist, sondern in Ländern wie der Türkei, Albanien, Bosnien, aber auch in Subsahara-Afrika aktiv tätig werden soll. Das ist etwas, was jetzt gerade geplant wird und das wird einerseits massive Auswirkungen haben auf die Seenotrettung im zentralen Mittelmeer, auf Seenotrettung zwischen Griechenland und der Türkei, aber auch auf die Balkanroute, weil es konkret darum gehen soll, etwas, was heute noch illegal ist, und zwar, wenn Menschen in Europa Schutz suchen, dürfen diese Menschen nicht einfach zurückgeschickt werden. Das ist etwas, was illegal ist heute und was nicht getan werden darf. Es gibt ein praktisches Beispiel, was jetzt gerade auch medial wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Da geht es um Geflüchtete, die von Bosnien nach Kroatien fliehen, weil Kroatien ein EU-Mitgliedsland ist, um dort Asyl zu beantragen. Und es gibt zahlreiche kleinere NGOs, die in Bosnien tätig sind, aber auch MSF und auch UN-Stellen, die regelmäßig Berichte erstellen dazu, dass Menschen, die von Bosnien nach Kroatien fliehen, sofort nach Bosnien zurückgeschickt werden, ohne dass sie irgendeine Chance haben, ihren Case gehört zu bekommen. Das ist illegal, dagegen kann und sollte und muss man vorgehen, aber diese Menschen haben keine Lobby und das öffentliche Interesse ist nicht so wirklich da. Und was jetzt bei der Frontex-Mandatserweiterung so fatal ist, wenn man sich dieses konkrete Beispiel anguckt, ist, dass das zukünftig nicht mehr illegal ist. Das bedeutet, dass Frontex sich darum bemüht, ein Mandat zu bekommen von allen europäischen Mitgliedstaaten, dass sie Menschen zum Beispiel von Kroatien oder noch bevor sie Kroatien betreten haben, das ist beides möglich, das wird beides verhandelt, sofort nach Bosnien zurückschicken können. Und dann kann man nicht mehr menschenrechtlich vor dem EuGH zum Beispiel argumentieren, dass das ein Bruch ist mit geltendem Recht, weil das geltende Recht dann so weit nach rechts verschoben wird, dass es nicht mehr eine illegale Handlung ist. Und ich glaube, das muss man im größeren Kontext wirklich verstehen, was das bedeutet, weil das ganz klar bedeutet, dass den Kampf, den wir heute kämpfen, den Kampf, den Aktivisten und Aktivistinnen in diesem Bereich heute kämpfen, ist ja der, dass wir wollen, dass geltendes Recht eingehalten wird. Man sieht in der Seenotrettung und in ganz vielen anderen Solidaritätsbekundungen in Europa, wenn Menschen geflüchteten Menschen helfen möchten, dass das nicht geltendem Recht widerspricht, dass das etwas ist, was wir tun dürfen. Wir haben diese Freiheit dazu und wir haben die Verpflichtung dazu, das zu tun. Und die Antwort, die politische Antwort darauf ist, das Recht so weit zu verschieben, dass das nicht mehr rechtmäßig ist. Das ist natürlich praktisch und es macht Sinn, in dem Sinn der Europäischen Union die Außengrenzen wirklich dicht zu machen. Aber wir müssen uns klar machen, dass das bedeutet, dass wir heute tatsächlich nur noch dafür kämpfen können, dass geltendes Recht eingehalten wird. Und dieser Kampf wird uns entzogen in dem Moment, in dem geltendes Recht so verschoben wird, dass Pushbacks zum Beispiel nicht mehr illegal sind. Und das ist wahnsinnig fatal. Das zementiert definitiv eine Verteidigung europäischer Außengrenzen weit über unser europäisches Territorium hinaus. Das bevormundet Drittstaaten, das verändert globale Grenzziehungen signifikant und das alles auf geltendem Recht. Was daran eben so schockierend ist, also vieles ist daran schockierend, aber was jetzt ganz konkret schockierend ist, wenn es darum geht, wie man politische Einflussnahme jetzt irgendwie noch geltend machen kann, bis derartige Dinge sich vollzogen haben, dass es wahnsinnig schnell geht. Im Oktober hat die Europäische Kommission diesen Gesetzentwurf vorgelegt. Vor 3 Wochen ist dieser Gesetzentwurf in den Europäischen Rat gekommen und ins Europäische Parlament. Und bereits Ende Januar fangen die Verhandlungen zwischen diesen beiden Institutionen an. Wenn wir im Mai Europawahl haben, ist der späteste Zeitpunkt, wo dieses Gesetz durchgeboxt werden kann, April. Das heißt, es ist in 4 Monaten. Die breite Öffentlichkeit hat keine Ahnung, dass das passiert. Und das ist etwas, was mich sehr besorgt, weil durch dieses schnelle Tempo quasi kaum eine Möglichkeit besteht, überhaupt irgendwo zu intervenieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns wirklich vor Augen halten müssen, auch wenn wir gleich nochmal eingehen auf andere Beispiele, wo Solidarität in Europa kriminalisiert wird, dass wir es hier mit einem Tempo zu tun haben, dass es kaum möglich macht, hinterherzukommen. Und dass es anders darum geht, dass Menschen, die geflüchteten Tee auf der Straße anbieten oder Ärzte, die medizinische Nothilfe in verschiedenen europäischen Ländern, in denen Geflüchtete auf der Straße landen, dass sie dieser Hilfe nicht mehr nachkommen können, weil es illegal gemacht wird. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, was wir in diesem Kampf gemeinsam tun können, müssen wir uns wirklich vor Augen halten, dass gerade Gesetzestexte entschieden werden, die Unrecht zurecht machen. Und das ist sehr wichtig und deswegen ist es, glaube ich, sehr essentiell, dass wir das hier heute nochmal vorstellen. Genau, und da ist die Frontex-Mandatserweiterung eben gerade ganz essentiell und ganz massiv, weil wir uns dann nicht mehr darauf berufen können, dass das illegal ist, was Staaten tun. Ja. Und vielleicht willst du noch ein bisschen was sagen zu konkreten Beispielen, die wir gerade so haben in Europa, neben Seenotrettung?
Dankeschön. Genau, also die Kriminalisierung ist, wie wir jetzt gerade gehört haben, tatsächlich eben kein Einzelfall, den ein paar von uns betroffen haben oder der im Fall der Juventa irgendwie so ein bisschen unglücklich gelaufen ist, sondern es ist tatsächlich so ein sehr strategisches Vorgehen gegen im Endeffekt die Zivilgesellschaft, die mit Zivilcourage und Solidarität Menschen auf der Flucht entgegengetreten ist. Und besonders in den letzten 3 Jahren hat das dazu geführt, dass vermehrt Menschen, die mit ganz unterschiedlichen Profilen dieser Kriminalisierung ausgesetzt waren. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, das sind die Radikalen, das sind die Linken, das sind die Aktivistinnen, die sehr offensiv irgendwie nach vorne gehen und die dafür eins abbekommen oder so, sondern überhaupt gar nicht. Es ist wirklich, auch ein Altersprofil von 24 bis 70. Also wie Marie gerade sagte, Leute, die den falschen Leuten Tee angeboten haben, die falschen Leute auf ihrer Couch haben schlafen lassen. Genau, und so, es ist mir persönlich total wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir, obwohl wir damit noch so privilegiert sind, Aufmerksamkeit zu haben und auch den Rückhalt von ganz vielen Menschen, dass es halt auch viele gibt, die damit ganz alleine dastehen und das eben nicht in der Gruppe austragen können und nicht so viel Support haben wie wir. Und eine von denen kennen aber wahrscheinlich viele auch, und das ist auch in den Medien gewesen. Das war Sarah Madini, die 2015 aus Syrien geflüchtet ist, mit ihrer Schwester damals zusammen das Boot, auf dem sie nach Lesbos gekommen sind, gerettet haben, weil der Motor ausgefallen ist. Sie hat dann daraufhin mit der NGO ERCI auf Lesbos weiter Geflüchteten geholfen und wurde dafür auch letzten Endes diesen Sommer wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung erstmal in U-Haft gesteckt, ist aber nach 3 Monaten jetzt auch wieder rausgekommen. Es gibt insgesamt 30 Mitglieder der NGO ERCI, gegen die momentan in Griechenland ermittelt wird, wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Darüber hinaus gab es damals auch den Salam Aldin, das ist ein Däne, der auch auf Lesbos Seenotrettung gemacht hat. Der hat in seiner Zeit dort 15.000 Menschen aus Seenot gerettet. Auch ihm wurde dann vorgeworfen, Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet zu haben. Er stand vor Gericht, wurde mittlerweile aber freigesprochen in Griechenland. In Lesbos allgemein, die Situation ist sehr, sehr prekär. Ich weiß persönlich nicht mehr so viel darüber. Ich war selbst lange nicht mehr da, aber es ist, es geht so weit, dass es Privatpersonen untersagt ist, Menschen mit falscher Herkunft bei sich zu Hause schlafen zu lassen. Es ist untersagt, für Leute, für Migrantinnen zu kochen. Also es wurden Leuten tatsächlich Kartoffeln aus dem Kofferraum konfisziert, weil sie in so großen Mengen gefunden wurden, dass vermutet wurde, dass für Geflüchtete gekocht wird. Dann, wenn wir mal jumpen nach Frankreich zum Beispiel, gibt es die 7 Aktivistinnen, die im Zuge einer Demonstration, die stattgefunden hat, von Italien nach Frankreich mit ca. 100 Teilnehmerinnen, unter denen 20 Migrantinnen waren, nach dieser Demonstration angeklagt wurden, auch wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung, einfach nur, weil sie Teil dieser Demonstration waren. Die wurden jetzt erst im Dezember verurteilt. 4 davon sitzen jetzt im Gefängnis und 3 sind auf Bewährung. Mit uns zusammen, also mit der Juventa Crew zusammen, steht unter anderem auch Father Moussaï Serai auf dieser Liste, der ebenfalls gegen den ebenfalls ermittelt wird wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Das ist ein eritreischer Priester, der in Italien lebt, der selbst damals als Kind als Geflüchteter nach Italien gekommen ist und aber noch sehr, sehr viele und gute Kontakte in seine Community hat. Und sein Name und auch seine Telefonnummer sind sehr bekannt. Und viele Leute in Seenot haben von den Booten aus als erstes ihn angerufen. Und er hat immer diese Positionen, diese Anrufe und diese Informationen jedes Mal an die Seenotleitstelle in Italien weitergeleitet. Das ist, was er gemacht hat. Und er hat genau, also auch diesen Vorwurf Beihilfe zur illegalen Einwanderung. So ein bisschen wird so ein bisschen wie Smarties verteilt. In Italien außerdem haben bestimmt auch einige mitbekommen, der Bürgermeister von Riace hat es geschafft, in den letzten Jahren ein Dorf im Süden von Italien eigentlich wieder sehr aufblühen zu lassen. Es sind weit über 1000 Migrantinnen dort aufgenommen worden, die dort Arbeit gefunden haben. Die Infrastruktur vom Dorf wurde wieder aufgebaut. Es war vielen Menschen möglich, dort ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und letzten Endes steht jetzt auch der Bürgermeister dieses Dorfes vor Gericht wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Anfangs war er unter Hausarrest, mittlerweile wurde er verbannt aus seinem Dorf und seine Frau steht unter Hausarrest in diesem Dorf. Genau, dann gibt es noch die Stansted 15, von denen wir jetzt auch leider wissen, dass sie verurteilt wurden. Das ist eine Gruppe von 15 Leuten, die in London einen Abschiebeflug, einen teilweise illegalen Abschiebeflug verhindert haben. Normalerweise, also es sind Aktivistinnen, die normalerweise diese Abschiebeflüge versuchen zu verhindern, indem sie im Vorfeld mit Anwälten sprechen, mit Behörden sprechen und versuchen, Dinge noch abzuwenden, bevor es soweit kommt. In diesem Fall war das nicht möglich und sie mussten schnell handeln und haben in einer Non-Violent Action dieses Flugzeug vom Starten gehindert. Anfangs lag da der Vorwurf bei schwerem Landfriedensbruch und er wurde sehr schnell geändert auf Terroranschlag und darauf steht in England lebenslänglich und diese 15 Leute wurden jetzt verurteilt und das Strafmaß wird im Februar bekannt gegeben. Es gibt außerdem eine Vielzahl an Einzelpersonen, vor allem auch in Skandinavien, Dänemark, Schweden, wo teilweise ältere Pärchen, Kinderbuchautoren in ihren 70ern Menschen in ihrem Auto mitgenommen haben, innerhalb des Landes auch. Also sie haben sie nicht mal über die Grenze gebracht und auch die wurden erfolgreich verurteilt. Also es steht im Moment eine Vielzahl an Einzelpersonen und Gruppen vor Gericht und es scheint tatsächlich auch immer wieder mit derselben Begründung durchgesetzt zu werden.
Man kann diese Liste beliebig fortführen. Ich war ein paar Mal in Calais in den letzten Monaten in Nordfrankreich, wo nach wie vor Tausende von Menschen hausen, wie auch immer, neben der Autobahn, im Wald, auf Schotterstraßen, die systematischer Polizeigewalt ausgesetzt sind. Und wenn es da zum Beispiel auch wieder um die Kriminalisierung von Solidarität geht, ist aufgefallen, dass es immer wieder kleinere Ärzte-Teams gibt, die dort vor Ort sind, um medizinische Hilfe zu leisten und jeden Tag da von der Polizei von abgehalten werden. Und es gibt Polizeirazzien, die einfach verbieten, dass Ärzte dort, französische Ärzte und britische Ärzte dort ihrer Arbeit nachkommen. Ich lebe in Belgien. In Belgien ist es im Moment so, dass es 12 Gerichtsverhandlungen gibt, die in Brüssel gerade stattfinden. Von belgischen Haushalten, die Geflüchteten auf ihren Sofas haben schlafen lassen. Und es gibt jetzt ein neues Gesetz in Belgien, das es der Polizei erlaubt, unangekündigte Razzien zu machen und in private Haushalte einzudringen, um zu gucken, ob dort jemand schläft, der keinen Aufenthaltsstatus hat. Das heißt, diese Dinge passieren gerade alle. Der Kampf, der gerade stattfindet, ist ein Kampf, in dem es darum geht, aufzuzeigen, dass das nicht geltendes Recht ist. Wir haben auf europäischer Ebene durchaus eine Gesetzesinitiative, die sagt, was Beihilfe zu illegaler Migration ist und humanitäre Hilfe leisten gehört nicht dazu. Die Europäische Union wird nicht tätig, all diese Fälle, die gerade vorgestellt wurden, danach zu behandeln, weil die nationalen Staaten streng genommen genau diese EU-Gesetz, diese Gesetzesinitiative nicht berücksichtigen. Das heißt, im Moment geht es darum, zu beweisen, dass all diese Dinge und diese Solidarität, die nach wie vor in Europa passiert, eine ist, die nicht kriminalisiert werden darf. Da ist man semi-erfolgreich mit, diesen Kampf zu kämpfen. Und das Schockierende eben ist zusätzlich, dass dieser Kampf insofern erschwert wird, als dass geltendes Recht so umgewandelt wird, dass man sich später nicht mal mehr auf geltendes Recht beziehen kann. Was die praktische Konsequenz hat, dass wir uns überlegen müssen, was wir tun, wenn jegliche Solidarität, die geleistet wird in Europa, illegal ist. Also was bedeutet das dann? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Was bedeutet das für uns als Menschen, die anderen Menschen helfen oder einfach nur beistehen möchten? Müssen wir in den illegalen Raum gehen, weil basalste Aktionen illegalisiert werden, oder hören wir damit auf? Und ich finde, das ist etwas, was wir uns wirklich fragen müssen, was wir uns als Gesellschaft fragen müssen, was können wir da tun und was müssen, wie können wir uns da zusammensetzen und uns vernetzen und uns überlegen, was getan werden kann, damit basale Solidarität leisten in Europa nicht etwas ist, was einen automatisch in einen illegalen Raum zwingt. Weil das wäre die Konsequenz daraus. Das müssen sich dann NGOs überlegen, verschiedene Projektnetzwerke überlegen, aber eben auch das Rentnerpärchen in Wien, das einfach nur jeden Tag einen Kaffee macht. Wenn diese Dinge offiziell illegal sind, hören wir entweder damit auf oder nehmen die Konsequenz wissend in Kauf, dass das bedeutet, dass wir angeklagt werden können. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr schockierend finde. Und ich glaube, nach der Europawahl 2019 wird das nicht besser, sondern schlechter. Ich glaube, der erste Schritt ist, darüber zu reden, sich auszutauschen, zu wissen, dass diese Dinge passieren und weiterzutragen, dass diese Dinge passieren. Und die Befürchtung, die ich nämlich habe, ist, dass das vielen Menschen gar nicht so klar ist, dass das gerade passiert. Und ich erhoffe mir, dass wenn mehr Menschen wissen, dass das passiert, dass daraus irgendetwas folgt. Und glaube ich, unser erster Schritt hier heute ist, einfach nur zu teilen, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und ich hoffe, dass ihr das weitertragt. Ich glaube, das war es erstmal, oder?
Also ich würde gerne noch hinzufügen und das irgendwie damit beenden, dass mir ganz wichtig ist zu betonen, dass während wir ganz viel über unsere eigene Kriminalisierung sprechen und darüber, dass relativ privilegierte Europäerinnen bestraft werden sollen, dass wir vor Gericht stehen, dass wir horrende Anwalts- und Gerichtskosten zahlen sollen, dass wir Medien-Shitstorms ausgeliefert sind, das ist alles total schlimm, aber eigentlich steht dahinter was, was noch viel, viel schlimmer ist, und das darf durch unsere Probleme nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt einen Grund, warum diese Leute kriminalisiert werden, und das ist in erster Linie, weil sie es richtig finden, Menschen, die Hilfe brauchen, auch zu helfen, und weil Menschen, wo sie gerettet werden können, auch gerettet werden müssen. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die brauchen auch weiterhin unsere Hilfe, und an so Beispielen wie uns sollen alle anderen davon abgeschreckt werden, das zu tun. Und ich möchte sehr gerne allen sagen, dass das, also wir lassen uns davon nicht einschüchtern, und es ist total wichtig, dass sich niemand davon einschüchtern lässt, das zu tun, was wir für richtig halten.
Ihr Fragen? Will jemand mit dem Mikro rumgehen? Will jemand diese Aufgabe tun? Soll ich sie selber tun? Okay, wo sind Fragen?
Ja, Oliver Moldenhauer, vielen Dank für den etwas erschreckenden Input. Ich fand das sehr interessant, was du gesagt hast über Frontex. Richtlinien, nehme ich an, soll eine neue kommen. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen elaborieren, wer da eine Rolle spielt? Also ich nehme an, es geht um den Ministerrat, der dazu stimmen muss. Es ist einstimmig, muss die Bundesregierung mitmachen? Macht es vielleicht Sinn, auf die SPD Druck auszuüben? Hat der Bundesrat was zu sagen?
Genau. Also, ich verstecke mich kurz hinter dem Pult. Sehr schön. Das Europäische Parlament und der Europäische Rat sind... Nee, der Europäische Rat. Also der Europäische Rat, das ist das Gremium, wo alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sitzen, und die sind gleichberechtigt bei europäischer Gesetzgebung mit dem Europäischen Parlament. Also beide haben das gleiche Recht. Was passiert? Die Europäische Kommission schickt eine Gesetzesinitiative an den Europäischen Rat und an das Europäische Parlament. Beide gucken sich diese Gesetzesinitiative an, befinden die für gut oder schlecht, und verändern die. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, hat das Europäische Parlament eine Position und der Europäische Rat hat eine Position. Dann kommen diese beiden Institutionen zusammen und verhandeln einen endgültigen Ausgang dieses Gesetzestextes. Das ist so läuft das. Und im Europäischen Parlament haben wir im Moment keine progressive Mehrheit. Wir haben die linke Fraktion, die grüne Fraktion und die Fraktion der Europäischen Sozialdemokraten, die, wenn es um dieses konkrete Frontex-Mandat geht, insofern progressiv sind, dass ihnen schon durchaus klar ist, dass Einsatz in Drittstaaten und Legalisierung von Pushbacks keine Option ist. Das heißt, diese drei Fraktionen ziehen dann an einem Strang. Diese drei Fraktionen haben aber nicht die Mehrheit. Das heißt, die Sozialdemokraten, die Grünen und die Linken reichen nicht, um eine progressive Endabstimmung im Europäischen Parlament zu garantieren. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die Staats- und Regierungschefs dass diese Frontex-Mandatserweiterung großartig finden. Das heißt, vom Europäischen Rat ist überhaupt nichts zu erwarten. Die einzige Sorge, die Mitgliedstaaten haben, ist, dass sie Souveränität verlieren. Aber da geht es nur um ihre eigenen Grenzen. Also Italien möchte jetzt nicht Frontex die Macht geben, italienische Küsten zu schützen. Das möchte Italien weiterhin selber tun. Aber alle finden es natürlich super, wenn das in Albanien, Bosnien, Türkei oder im Niger passiert. Da haben die Staats- und Regierungschefs kein Problem mit. Das heißt, das sieht ein bisschen uncool aus. Wenn es um Deutschland geht, ist es so, dass die Große Koalition im Koalitionsvertrag verankert hat, dass sie generell einer Frontex-Mandatserweiterung positiv gegenüberstehen. Da ist jetzt nicht konkretisiert, was das genau bedeutet. Es gibt auch noch bisher keine offizielle Äußerung der aktuellen Bundesregierung dazu, wie sie sich jetzt im Detail bei der Frontex-Mandatserweiterung verhalten wollen. Die CDU findet das alles großartig. Und es ist natürlich jetzt die Frage, was die SPD dann tut. Das heißt, Druck auf die SPD ausüben auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Das Problem ist irgendwie, dass diese ganze Frontex-Sache keine große mediale Aufmerksamkeit hat gerade und dass ich glaube, dass es deswegen so wahnsinnig schwierig ist, diese Art von Druck auszuüben. Aber was einfach super wichtig ist, immer wieder zu wissen, ist, dass wenn Merkel in Brüssel ist und im Europäischen Rat die deutsche Position darlegt, dann tut sie das im Namen des Bundestages, im Namen der Bundesregierung und nicht im Namen von Angela Merkel oder der CDU-CSU-Fraktion. Das heißt, ich glaube, dass man da mit der SPD definitiv streiten muss, dass derartige Legalisierung von Illegalem keine Option darstellt. Wie sich das aussehen kann, so eine Art von Druck, mannigfaltig, aber ja, SPD bashen auf jeden Fall. Oder konstruktive Gespräche mit der SPD suchen auf jeden Fall. Das kann nicht schaden.
Mal eine persönliche Frage. Das ist ja, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen Netzpolitik verfolgt, dann fällt es einem schon schwer, morgens aufzustehen. Und bei euch sieht die Situation nicht wirklich besser aus. Und ich habe auch eher den Verdacht, dass irgendwann mal 10 Millionen Menschen vor unseren an der Grenze Europas stehen und wir da ziemlich hässliche Szenen haben werden. Wie macht ihr das, morgens aufzustehen, euch zu motivieren und gegen solche Windmühlen zu kämpfen und dieses Riesenproblem auf etwas runterzubrechen, was ihr als Individuum noch begreifen und angehen könnt, weil ich stehe hier und ich, keine Ahnung, ich teile euren Weltschmerz und bin da irgendwie aber auch vollkommen überfordert mit, weil da irgendwie gerade alles vor die Hunde geht und ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen soll.
Ja, also die Frage ist mir natürlich nicht ganz unbekannt. Natürlich stelle ich mir die auch immer wieder und es ist auch sehr tagesformabhängig, natürlich im Moment auf jeden Fall. Aber so allgemein weiß ich natürlich, warum ich gemacht habe, was ich die letzten Jahre so getan habe. Und neulich gab es so einen Moment, wo ich so mal kurz ausgesprochen habe oder angefangen habe auszusprechen, ach, wenn ich vor 3 Jahren gewusst hätte, in was für einer Situation ich jetzt bin, dann hätte ich alles genauso wieder gemacht. Natürlich. Und zwar erst recht. Und ich glaube, dass wir ganz schön privilegiert sind, so wie wir alle sitzen, und dass mit den Privilegien halt Verantwortung kommt und dass wir uns halt eigentlich glücklich schätzen können, dass wir überhaupt noch in der Lage sind, das zu tun, was wir tun, und dass wir die Möglichkeiten haben, da noch weiter zu kämpfen. Und deswegen müssen wir es tun und uns immer wieder aufraffen und andere motivieren, das ab und zu zumindest ähnlich zu sehen.
Ja, Ich kann mit dem anschließen. Meine Frustration ist groß, mein Weltschmerz ist auch groß. In dem Moment, in dem ich mich bewege darin, fühle ich mich besser, als apathisch mit Weltschmerz rumzusitzen. Und das, was Hoffnung gibt, ist, dass man nicht alleine ist, dass es Menschen gibt, die das ähnlich sehen, und dass ich wirklich auch eigentlich davon überzeugt bin, dass wenn es mehr Menschen wüssten, dass man auf viel Unverständnis stößt, was gerade passiert. Und ich glaube, das ist das, was einen dann motiviert, weiterzumachen, dass man dafür Sorge trägt, dass es Menschen checken. Weil ich glaube nicht, dass wir in so einer Welt leben wollen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen es geil findet, in so einer Gesellschaft zu leben. Und am Ende, was hat man für eine Wahl, ne? Also ich will in so einer Gesellschaft nicht leben, also muss ich halt irgendwas machen. Und wenn halt alle irgendwas machen, dann wird das schon. Aber Weltschmerz ist groß.
Gibt es denn positive Entwicklungen in politischen oder gesellschaftlichen Bereichen, wo er sagt, okay, da bewegt sich auch gerade was Gutes? Oder kann man sagen, okay, es könnte sein, dass wenn die EU-Wahl im Mai gut verläuft, dann gibt es da nochmal einen Twist oder so? Also wo ihr positive Impulse seht?
Ich habe mich wahnsinnig über Seebrücke gefreut. Ich fand die Unteilbar-Demo in Berlin super. Ich finde, das sind Momente, die sind cool. Und da gibt es positive Nuancen. Und da gibt es irgendwie Menschen, die auf die Straße gehen und die bunt sind und die laut sind. Das heißt, es gibt diese zivilgesellschaftlichen Bewegungen definitiv. Und das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und es muss mehr werden und lauter werden und größer werden. Politisch... Also wenn die Europawahl progressiv ausgehen würde und es eine progressive Mehrheit im Europaparlament gibt, dann ist das de facto eine Tatsachenschaffung, die positive Impulse zur Folge haben wird. Definitiv. Muss sie halt werden. Es wird halt, also Prognose heute, wird es halt ein noch rechteres Parlament. Das Parlament heute ist nicht wahnsinnig rechts, aber schon recht rechts. Und es ist halt, glaube ich, ab Mai 19 wesentlich rechter. Ja, dann ist halt die Kacke am Dampfen, aber die Kacke dampft ja eh schon. Aber ich glaube halt, dass ja, wählen hilft, aber wählen halt nicht. Es gibt ein konkretes Beispiel. Die Sea-Watch 3 hat gerade 32 Geflüchtete an Bord und es gibt wieder keinen sicheren Hafen. Und die europäischen Staaten haben jetzt alle keine Lust, sich damit irgendwie konfrontiert zu sehen. Das hatte man jetzt schon dutzendfach in den letzten Monaten, diesen Zustand, aber ich sehe da keinen positiven politischen Impuls. Ich sehe ihn nicht. Und das Innenministerium, das Deutsche, hat auch keine Lust, sich darum zu kümmern. Ich sehe ihn nicht. Aber man kann ihn schaffen. Man kann ihn schaffen. Und wenn ich mir in der alltäglichen Arbeit in Brüssel vorstelle, wir hätten für all diese Initiativen, die eingereicht werden, eine progressive Mehrheit, wäre der Knaller. Das wäre wirklich der Knaller. Also geht wählen.
Also erstmal danke für die großartige Arbeit. Ihr seid so das Gesicht der Menschlichkeit in diesen Zeiten. Finde ich wirklich unglaublich mutig. Und ich habe eine Frage zum speziellen Fall der Juventa. Sind da Leute von euch von U-Haft betroffen oder bedroht gewesen? Und in diesem Prozessen in Italien, wie ist da die Rolle der deutschen Bundesregierung, was also deutsche Staatsangehörige angeht? Und dann auf der italienischen Seite, seid ihr da juristisch beraten und habt ihr Kontakt zur NGO-Welt in Italien? Da scheint ja jetzt nicht nur in Italien, aber auch in Italien ein systematisches Problem zu sein, dass eben diese Kriminalisierung als Methode eingesetzt wird, um euch in eurer Arbeit einzuschüchtern. Seid ihr da beraten?
Von der Juventa Crew war konkret bis jetzt niemand von Untersuchungshaft betroffen, also weder bei der Beschlagnahmung noch in der Zwischenzeit ist jemand verhaftet worden. Das Risiko, dass das noch passieren wird, liegt wohl rein theoretisch relativ niedrig, mit der Begründung, dass es wäre schon längst passiert. Aber wir treffen so Maßnahmen, um das Risiko ein bisschen niedrig zu halten. Und zwar sind wir alle 10 im Moment ausgeschlossen von aktiven Rettungsmissionen. Also niemand von uns kann weiterhin auf der Sea-Watch oder auf der Pank oder auf der Mare Jonio Seenotrettung machen, weil das sozusagen in Italien als Wiederholungstat gelten würde. Und das würde dann die U-Haft etwas wahrscheinlicher machen. Unsere juristische Vertretung ist in Italien natürlich, sowohl als auch in Deutschland, Spanien, Portugal und England. Und das aus dem Grund, weil die Crew nicht nur aus deutschen Staatsbürgerinnen besteht, sondern aus verschiedenen. Und da fühlen wir uns auf jeden Fall sehr gut beraten und sehr gut aufgehoben. Also wir haben über die letzten Monate ein gutes Team an sehr mutigen Anwältinnen gefunden, die uns da auf jeden Fall durchboxen werden, da bin ich von überzeugt. Die Bundesregierung hat sich bislang sehr bedeckt gehalten dazu, aber man muss auch dazu sagen, dass es im Moment noch im Status der Ermittlungsverfahren ist und dass noch offiziell eben keine Anklage erhoben wurde, obwohl auf jeden Fall diese Anklage kommen wird. Wie sie sich dazu verhalten wird und ob zum Beispiel im Falle einer U-Haft deutsche Staatsbürgerinnen dann ausgeliefert werden, ob es die Möglichkeit gibt, dieses Verfahren nach Deutschland zu holen und so weiter. Das muss alles erörtert werden. Genau, aber bislang gab es dazu keine Äußerung.
Ja, ich habe noch eine Frage zu der europäischen Gesetzgebung. Du hast immer von Gesetzgebung gesprochen. Geht es da um eine Richtlinie oder um eine Verordnung? Also wie immanent ist da die Gefahr? Und dieses Frontex-Mandat enthält, da geht es um diese Gesetzgebung, richtig? Enthält das auch die Kriminalisierung der bisher legalen Möglichkeiten? Also bisher die ganzen Fälle, die ihr beschrieben habt, das war in Frankreich, das war in Italien, es waren jetzt keine Fälle aus Deutschland dabei. Wird da tatsächlich jetzt sich rechtlich was ändern an diesen Möglichkeiten der Solidarität? Und ist es eine Verordnung oder nicht? Also wie wird es uns jetzt in Deutschland betreffen? Das ist sehr egoistisch aus unserer deutschen Haltung raus. Also es ist ein europäisches Problem. Wie ist da die rechtliche Realität von dieser politischen Veränderung auf europäischer Ebene?
Es ist eine Verordnung. Ja, ist nicht so geil. Die Frontex-Mandaterweiterung ist eine Verordnung. Das heißt, sie wird sofort in geltendes Recht umgemünzt, sie ist verabschiedet und dann ist es geltend. Punkt. Die Frontex-Mandatserweiterung hat jetzt nicht unmittelbare Auswirkungen auf ich gebe Tee aus in Hannover. Das hat damit weniger zu tun, sondern das ist dann echt eher wirklich Außengrenzschutz. Das heißt, sagen wir mal, die Solidarität, die alltägliche Solidarität in Deutschland ist davon nicht betroffen. Die Gefahr, die droht und die relativ realistisch ist, und das ist irgendwie ein bisschen schwierig, also es ist so, wie ich schon gesagt habe, Beihilfe zu illegaler Migration, da gibt es eine Richtlinie zu. Und eine europäische Richtlinie, die sagt eben, humanitäre Hilfe ist davon ausgenommen. Da ist humanitäre Hilfe nicht genau definiert. Das ist so ein bisschen die schwammige Angelegenheit. Also man kann sich darauf beziehen und sagen, hey, das ist hier keine Beihilfe zu illegaler Migration, das ist humanitäre Hilfe. Und weil das aber nicht klar definiert ist, können Staaten weiter so agieren, wie sie agieren. Deswegen gibt es die Forderung, diesen Gesetzestext neu aufzumachen, um konkreter zu definieren, was ist damit gemeint. Die Idee ist prinzipiell gut. Das Problem ist, dass dieses Neuaufmachen nach den Wahlen 2019 passieren wird und dann ist es überhaupt keine gute Idee, das neu aufzumachen, weil der Text ganz sicher viel bekackter wird, als er jetzt schon ist. Das heißt, was heißt das? Dass man wahrscheinlich dafür kämpfen sollte, dass diese Richtlinie nicht aufgemacht wird nach den Wahlen, weil wir danach bekackter dastehen, als wir es jetzt tun. Was dann dazu führt, dass wir dann einfach heiß Status quo ist, schwammige Definition und da kann man nicht viel machen. Tut mir leid.
Ja, wenn wir jetzt mit unseren SPD-Bundestagsabgeordneten sprechen sollen, wo finden wir denn Argumente, dass die uns nicht in irgendwelche Beruhigungsfloskeln einlullen können? Also wo kann man sich informieren?
Ja, also man könnte den Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission lesen. Der ist trocken und lang. Aber der sagt schon eigentlich ganz klar, worum es geht. Da steht ganz klar drin, wo es hingehen soll. Und mit diesem Text könnte man SPD-Abgeordnete konfrontieren und sagen, guten Tag, ich habe das hier gelesen, ich weiß, das wird jetzt verhandelt. Was ist die SPD-Position? Ich erwarte, dass sie sich positionieren, dass sie sich öffentlich positionieren, dass sie öffentlich ganz klar sagen, wo die roten Linien der SPD sind, wenn man sich diesen Gesetzentwurf anguckt. Das ist ein bisschen eine technische Arbeit, aber das wäre konkret. Dann kann ein SPD-Abgeordneter nicht kommen und das irgendwie schwammig abtun, weil da steht ja schwarz auf weiß, was geplant ist. Das ist nicht wahnsinnig verklausuliert geschrieben, das steht wirklich schwarz auf weiß da. Diese Gesetzestexte sind online einsehbar, die sind eigentlich alle online verfügbar. Und es wäre super, wenn man das schaffen würde, vor der ersten Verhandlungsrunde in Brüssel, die wahrscheinlich Ende Januar, vielleicht Anfang Februar stattfinden wird, eine klare Positionierung der SPD hat, indem sie klar Position bezieht zu all diesen kritischen Aspekten. Das Ding ist ja, dass noch viel mehr kritisch ist an dem Frontex-Mandat. Also da ist ja noch viel mehr dran, was überhaupt nicht geht. Aber ich glaube, weil es so aussieht, wie es aussieht, habe ich mich zum Beispiel jetzt irgendwie dafür entschieden, mich auf zwei oder drei Aspekte dieser Frontex-Mandatserweiterung zu konzentrieren, weil ich weiß, dass alles eh zu viel wäre. Und wenn man es zumindest schaffen würde, dass Frontex keine Returns machen darf, dass sie nicht pushbacken dürfen, dass sie nicht in Drittstaaten operieren dürfen, dann wäre das schon der Knaller. Dann ist Frontex trotzdem mit einem 10-fachen Budget ausgestattet und haben dann trotzdem plötzlich 10.000 Angestellte anstatt 2.000. Das heißt, die Ressourcen, die dann trotzdem bereit gemacht werden für Frontex, wären trotzdem krass. Und das würde auch im Bereich der Seenotrettung wahnsinnig viel nochmal verändern. Aber diesen Kampf habe ich ein bisschen aufgegeben gerade, weil ich mir denke, okay, wenn wir uns auf diese drei Sachen konzentrieren, dann wäre das schon cool. Das ist pragmatisch. Das finde ich übrigens auch schrecklich, dass dieser politische Kampf immer wieder pragmatisch sein muss, weil das ja irgendwie, also eigentlich sollten wir Visionen entwickeln, eigentlich sollten wir uns überlegen, wo wollen wir denn hin, wie wollen wir denn die Welt bauen, aber da kommt man gar nicht zu, weil man sich in pragmatischen Gesetzestextverbaspulierungen irgendwie wiederfindet. Aber ich glaube, wenn wir ganz klar wüssten, was die SPD in diesem Frontex-Mandat für eine Position einnimmt, dann wären wir einen großen Schritt weiter.
Also es ist eher eine Aussage, aber ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen. Also ich habe so gedacht, zu dem wie weitermachen, wenn irgendwie Solidarität illegalisiert wird, so ja, auf jeden Fall weitermachen und mehr werden, weil sie können uns ja nicht alle in den Knast stecken. Und also das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet mit Vision und so. Also ich finde, wenn eh die Gesetze scheiße sind, dann kann man auch sagen so, yo, egal, wir sagen jetzt das, was wir eigentlich wirklich wollen. Also ich will halt nicht nur, dass irgendwie humanitäre Hilfe in Ordnung oder legal ist, sondern so Fähren statt Frontex. Also so eigentlich geht's, finde ich, um noch viel mehr. Und vielleicht ist es auch einfach eine Möglichkeit, so sowas mehr Gehör zu verschaffen.
Also die Quintessenz ziviler Ungehorsam, sozusagen. Ich darf dazu nichts sagen, würde mein Anwalt jetzt sagen. Noch eine Frage irgendwo?
Was sagen denn die Drittstaaten zu der Frontex-Erweiterung? Also wie wird denn der Niger und Albanien und der Kosovo davon überzeugt, dass es geil ist, wenn da plötzlich fremde Grenzschutztruppen in ihren Cafés rumstehen?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Bosnien zum Beispiel und Albanien haben beide gesagt, finden sie eigentlich nicht so cool. Das Problem ist, dass das nicht so wahnsinnig viel Power hat, wenn die das sagen. Also die Argumentation der Europäischen Kommission ist aber, hey, guckt mal, ihr spart dann wahnsinnig viel Ressourcen und wahnsinnig viel Action, weil wir machen das für euch. Und das ist doch großartig. Und ihr könnt euch um andere Sachen kümmern und wir machen das irgendwie nach unserem Gutdünken und dann sind alle irgendwie bedient. Wenn dieses Argument nicht zieht, dann ist es meistens tatsächlich so, dass dann einfach finanzielle Anreize geschaffen werden für diese Staaten. Und in den meisten Fällen ist das leider von Erfolg gekrönt. Also wie das jetzt auf dem Balkan aussehen wird, weiß man nicht, das wird man sehen. Da ist zum Beispiel aber auch die Frage, da bin ich aber ein bisschen hoffnungsvoll, also die Idee, eine Idee der Mandatserweiterung ist, dass man die Zustimmung des Drittstaats gar nicht braucht. Ich glaube nicht, dass das durchgeht. Das ist wirklich einfach nicht, das kann, also keine Ahnung, wie man das verkaufen soll. Aber da gibt es diese Klausel in diesem Gesetzestext, die sagt, dass das noch diskutiert werden muss, inwiefern denn da ein Konsens des Drittstaats überhaupt vorher eingeholt wird. Ich gehe schon davon aus, dass man das dann so framen wird, dass da auf jeden Fall eine Einstimmungserklärung irgendwie vorhanden sein muss. Und ich glaube, dass man die halt leider mit vielen Ländern bekommt, weil in dem Moment, wo eine EU finanzielle Anreize oder gerade bei Beitrittskandidaten für die Europäische Union, wenn man da irgendwie sagt, okay, man könnte Beitrittskandidatenprogramme beschleunigen, dass dann relativ viele Länder vielleicht Interesse daran hätten. Und in Subsahara-Afrika ist es auf jeden Fall so, dass da ganz klar mit Investitionen gelockt wird. Und das passiert ja auch schon. Und wenn die Investitionen stimmen, dann ist halt meistens irgendwie auch der Deal steht dann meistens. Aber das ist noch ein bisschen schwammig, weil man noch nicht mal genau weiß, inwiefern diese Länder ihr Einverständnis geben müssen oder nicht. Und das muss man sehen. Aber ich glaube, daran wird es nicht scheitern, leider.
Okay. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja. Dürfen wir noch? Eine noch? Ja. 2 Minuten? Ja.
Mich würde auch interessieren, wie sehen diese Einsätze in Drittstaaten konkret, wie würden die konkret aussehen? Also was ich auf dem Balkan irgendwie kenne, an der kroatischen Grenze, wenn man da rüberfährt, kann man da auch mal, Schweizer Polizisten sehen, also wirklich auch Schweiz, auch wenn es nicht EU ist, keine Ahnung, Jan, so eine EU-Fahne mit so ein Armband haben, wo dann Frontex draufsteht, die logistischen Kram machen. Ist es dann auch nur sowas halt in Drittstaaten? Oder kann ich mir vorstellen, dass da noch geheimdienstliche Sachen irgendwie aktiviert werden, die auch hoheitliche Befugnisse übernehmen und so weiter?
Der offizielle Plan ist, Grenzschutz zu betreiben. Das heißt, was Frontex tun wird, ist mehr oder weniger das, was sie halt innerhalb Europas tun. Bauen sich also kleine Häuschen und bewachen die Grenze. Und zwar physisch und halt nicht nur physisch. Also es gibt zum Beispiel Eurosur, dieses Satellitensystem, wo es auch die Überlegung gibt, und das wird Anfang Januar entschieden, ob Eurosur angegliedert werden soll an die Frontex-Mandatserweiterung. Dann hätte man eben auch einfach eine ausgeprägtere Überwachung der Grenzen. Aber im Moment wird ganz klar einfach darum diskutiert, ob du Grenzschützer hast. Die stehen dann einfach an der bosnisch-kroatischen Grenze und lassen keinen durch. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht genau. Aber das kriegt man raus. Okay. Vielen Dank.